Komplizen, der Edo Zanki Podcast, mittlerweile schon die Ausgabe 5 zum Album und wir kriegen uns doch aus dem Jahr 1990 und ich freue mich, dass ich einen ganz tollen Gast heute habe, Peter Freudenthaler.
Danke für das Kompliment.
Sänger von Fool's Garden, als solcher bist du bekannt, aber du bist auch ein Komplize, das wissen vielleicht die wenigsten, aber warum, das wollen wir klären in diesem Podcast.
Sehr gerne.
Wir hatten ja ein schönes Wochenende letztes Jahr. 33 Jahre Fool's Garden, habt ihr in Pforzheim gefeiert, eine komplette Stadt belagert eigentlich damit. Da hast du die Seiten gewechselt, du warst auf einmal Veranstalter. Ich habe einen hohen Respekt davor, wie ihr das organisiert habt.
Ja, erstmal vielen Dank für den Respekt und für den Applaus. Es war tatsächlich auch wirklich eine fast schon eine Lebensaufgabe. Also ich habe da ein Jahr lang dran gearbeitet und die Drähte sind heiß gelaufen in sämtlichen Bereichen. Es war ja nicht nur das Festival, es wurde ja auch ein Film produziert dafür, den wir dann im kommunalen Kino gezeigt haben, eine Woche davor, dann diese Ausstellung, die wir gemacht haben. Das Ganze war ein Charity-Projekt. Dazu haben wir noch verschiedene Preise ausgelobt, die Menschen ersteigern konnten. Das war schon alles echt viel und irgendwie hat sich's aber so entwickelt und eins kam zum anderen. Und so eine Woche oder zwei Wochen davor dachte ich, oh mein Gott, was habe ich da getan? Aber im Nachklang bin ich überglücklich. Es hat sich die ganze Mühe und Arbeit gelohnt und es sind nur glückliche Menschen nach Hause gegangen, sowohl die Künstler, die da waren, als auch das Publikum und last but not least auch ich. Von mir ist dann so viel abgefallen an diesem Tag danach, aber ich denke mit Freuden dran zurück und wenn ich jetzt auch so Feedback-Resonanz kriege, wie viele Menschen sich da tatsächlich wohlgefühlt haben und es war nicht einfach nur ein Geburtstag, es war ein ganz großes Happening mit ganz vielen Gleichgesinnten, ganz vielen tollen Künstlern, die alle vom gleichen Herzschlag angetrieben sind.
Tollen Preisen. Ich habe ein Cantona-Trikot ersteigert. Endlich mal. Habe ich lang nachgesucht. Aber was ist das für ein Gefühl? Man ruft und so viele Künstler sind auf einmal da und spielen mit euch die Songs. Ich habe Lemon Tree zum Beispiel in 5 verschiedenen Versionen gehört. Das muss toll sein, oder?
Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Anerkennung. Vor allem auch, wenn man mit so einem Nimbus wie wir durch die Gegend läuft. Wir kriegen ja oft so diesen One-Hit-Wonder-Touch übergebraten und wehren uns da beständig dagegen, weil ich mir einbilde, wir haben doch eine ganze Menge mehr zu bieten, aber nichtsdestotrotz sind wir ganz arg stolz auf diesen Song, dass wir ihn haben und dann diese Anerkennung von all den Künstlern auch zu erfahren, dass es nicht nur um den Erfolg geht, sondern ich habe das schon als eine Sympathiebekundgebung auch aufgefasst für uns, dass uns viele Kollegen einfach ernst nehmen und gerne nach Pforzheim gekommen sind. Das war schon echt was fürs Herz.
Das glaube ich. Was wir toll fanden, ist, dass auch der Edo einen Platz hatte. Am ersten Abend gab es die Shows mit der Big Band. Und ich glaube, es kam sogar von dir die Initiative. Nur du hast dir gewünscht, dass er dabei ist, zumindest mit einem Song.
Ja, der Edo und der leider auch ebenfalls bereits verstorbene Wolle Krivanek, das waren zwei Menschen, die ich schon lange kannte, bevor sie wussten, dass es mich gibt. In dem speziellen Fall von Edo war es einfach so, dass tatsächlich Wolle Krivanek mich irgendwann anrief und mich fragte, ob er meine Nummer an Edo Zanki weitergeben dürfte. Und da habe ich zu ihm gesagt, natürlich darfst du die weitergeben. Und dann rief mich Edo an und das war vom ersten Moment an so ein Gefühl von, als würden wir uns schon ewig kennen. Da war überhaupt keine Barriere drin und jegliche Scheu, die ich da vielleicht hatte aus Respekt und Angst vor diesem großartigen Musiker, war sofort in Wohlgefallen aufgelöst und ich habe mich sofort ernst genommen gefühlt und war dann irgendwann ganz schnell hier in Karlsdorf für die Proben, für dieses Event. Ich glaube, es war 50 Jahre Baden-Württemberg oder.
Genau, Liederhalle Stuttgart.
Genau.
Das war der erste Kontakt. Edu hat das organisiert damals.
Er hat es organisiert und es war so von so viel Herzlichkeit geprägt. Und ich kam hierher und es war so, als wäre ich schon immer da gewesen. Und jeder, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, jeder, der mal hier war, hat das Gefühl, er hat eine zusätzliche Familie gewonnen.
Wir haben schon mal gesprochen und du hast erzählt damals, dass du sehr nervös warst. Das ist ja auch lustig. Du warst damals ein Weltstar, kann man praktisch sagen, mit deinem Song. Und kommst nach Karlsdorf und bist nervös, weil Edo Zanki so ein musikalischer Begriff war in dieser Gegend? Oder warum?
Ja, also es war für mich schon echt eine große Nummer. Ich hatte das natürlich auch verfolgt, was da passiert ist. Wie gesagt, noch aus der Zuschauerperspektive, was da in den 70ern und 80er Jahren passiert ist. Und ganz oft, wenn ich irgendwie Musik gehört habe, die mir gefiel und habe dann geguckt, wer hat da mitgearbeitet, war Edo Zanki da mit am Start. Und da ist es dann natürlich schon mit Nervosität verbunden, wenn man dann das erste Mal diese heiligen Hallen hier betritt und auch weiß, wer hier schon alles aufgenommen hat. Und davon habe ich mich übrigens bis jetzt noch nicht lösen können. Ich bin schon immer noch ein großer Fan von ganz vielen Leuten. Umso schöner ist es dann, wenn man dahingehend belohnt wird von diesen Menschen, die man bewundert, dass sie nicht überheblich sind einem gegenüber, sondern sich gleich auf die gleiche Ebene begeben. Und deshalb war es für mich auch ganz klar, als wir gesagt haben, wir feiern dieses Jubiläum, dass da Edo irgendwie mit dabei sein muss. Vor allem, weil die Big Band ja auch mit dabei war. Und
das war Gib mir Musik, das war glorreich. Aber eigentlich hättet ihr euch schon viel früher kennenlernen müssen, aus deiner Biografie heraus, weil du hast Klavierbauer gelernt.
Habe ich gelernt.
Und bist dann in ein Musikhaus hier in der Nähe gekommen, wo die Zunkies immer ihr Klavier haben stimmen lassen. Ja. Aber es ist immer jemand anders, glaube ich, zum Klavierstimmen ins Studio gekommen hier.
Oder? Der Karl Nadon war es, ja. Der hat mir aber immer ganz stolz erzählt, dass er ins Känguru-Studio geht. Aber zu der Zeit war das bei uns ja noch nicht absehbar, dass es so ein großer Erfolg werden würde. Aber das hat mir dann schon auch Respekt eingeflößt, wenn der mein Meister, der Karl Nadon, dann sagte, er fährt jetzt wieder nach Karlsdorf den Flügelstimmen für Edo Zanki. Das war für, der geht zum Edo Zanki. So war das einfach. Du kennst es ja auch noch, ne? Aus einer Zeit, wo du selbst Fan warst. Das verliert man auch nie so ganz.
Und nee, das stimmt. Ja.
Ich finde es auch gut, dass man sich das bewahrt.
Wie war denn so euer Verhältnis, wenn ihr zusammen gearbeitet habt? Es gab ja gemeinsame Auftritte. Wir haben auch eine Erfahrung, Playing for Hope zum Beispiel. Wie war der in der alltäglichen Arbeit?
Was mich gleich vom ersten Moment her sehr beeindruckt hat, war, er hat immer gesagt, mach dein Lied draus. Also nicht irgendwie versuchen, was nachzumachen, sondern fühl es einfach. Es war so eine ermutigende Art, die er hatte, dass man auch gleich jeglichen Respekt ablegen konnte und so diese Worte, mach deins draus. Das ist zwar dann auch nicht ganz so einfach, seins draus zu machen, aber es war irgendwie eine schöne Hilfestellung. Und jedes Mal, wenn man hier war, war das so geprägt von so einem, man kann sich so entfalten. Man hat nicht das Gefühl gehabt, man wird irgendwie bewertet, sondern man stellt das Ding in den Raum und es darf dann strahlen und wirken.
Eine Gemeinsamkeit, finde ich, war auch die, was viele in diesen Podcasts und auch in den Interviews immer als Erklärung für mangelnden Erfolg genannt haben, dass Edo keine Rampensau war, sondern dass bei Edo immer die Musik im Vordergrund stand und er eben nicht so der Popstar ist, wie man sich sonst benimmt. Das finde ich ist eine Parallele. Auch du bist nicht so unbedingt der Frontmann, der ja immer für das steht. Du hast auch mal gesagt, das fand ich auch interessant, wenn die Band berühmt wird, ist der Schlagzeuger irgendwann eifersüchtig, weil der Sänger im Vordergrund steht. Ich nehme das bei dir auch so wahr, genauso wie bei Edo, dass da eigentlich die Band zählt, dass jeder einzelne Musiker genauso viel wert ist wie der Frontmann.
Ja, ich meine, das ist nicht immer so einfach. Wir haben das ja auch erlebt, wenn das dann plötzlich so eine Dynamik kriegt und wir hatten mit diesen Problemen in der Band tatsächlich auch zu kämpfen. Da war dann ich auf einmal derjenige, der immer im Mittelpunkt stand, egal wo wir hinkamen. Und da hat dann schon jemand, wie der eben von der erwähnte Schlagzeuger, ein Problem damit, wenn seine Tante ihn dann nach dem Fernsehauftritt fragt, wo er denn war. Sie hat ihn gar nicht gesehen, man hat ja nur den Sänger und den Gitarristen gesehen. Da muss jeder dann irgendwie damit klarkommen, wenn du als demokratische Einheit anfängst und auf einmal wird der Blick von außen so, dass jeder in eine andere Rolle hineingezwängt wird. Damit muss man klarkommen. Das haben wir tatsächlich am Anfang nicht so richtig geschafft. Das hat eine Weile gedauert. Und ansonsten hast du recht. Ich bin sicherlich nicht der typische Frontmann. Ich fühle mich schon auch ganz wohl. Ich mache das schon auch ganz gern. Aber ich sag mal, mir fehlt dann wahrscheinlich doch so dieses letzte entscheidende Quäntchen Alpha-Gen. Ich fühle mich schon in dem gemeinsamen Erleben ganz, ganz wohl. Also ich muss nicht immer mein Gesicht vorne drauf haben. Und ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, dass es unsere Band nach wie vor gibt, weil auch Volker, mein Kompagnon, so ähnlich tickt, dass für uns, und da schließt sich ja wieder der Kreis zu Edo, wirklich unser Schaffen im Mittelpunkt steht, dass wir dann auch frei sind von Eitelkeiten, schon einmal streiten können über irgendwas im Arrangement, aber immer versuchen, dem Song zu dienen, der Idee, und jetzt nicht irgendwie unsere Eitelkeiten zu unterstreichen, sondern der Song muss passen und da muss man dafür arbeiten. Das habe ich hier auch so empfunden. Da wird einfach die Kunst in den Mittelpunkt gestellt und jeder versucht, der zu dienen. Und das ist mal ein bisschen pathetisch.
Ich stelle mir das trotzdem sehr schwer vor, über 33 Jahre dann doch so eine Band zusammenzuhalten, weil es gibt ja doch auch im Leben, gehen Wege manchmal auseinander, es kommen Befindlichkeiten. Was ist das Geheimnis? Ist das familiäre, wie auch hier vielleicht auch euer Geheimnis?
Ja, es war ja auch nie der Erfolg, der im Zentrum stand. Es war natürlich ein Wunsch ganz am Anfang. Und als ich 13, 14 war, habe ich natürlich auch davon geträumt, mal in der Bravo ein Poster zu haben oder sowas. Aber da ist man ja irgendwann mal drüber weg und irgendwann sind es die musikalischen Tagebucheinträge in deinem Lebenslauf, die zählen. Also wenn ich heute irgendeinen Song höre, den wir vor 20 Jahren geschrieben haben, dann bin ich sofort wieder zurückgebeamt in die Zeit. Es ist wie wenn ich ein Tagebuch aufschlage und sehe 20. April 1994. Das ist das eigentlich Schöne. Alles andere ist auch toll und auf der Bühne zu stehen und bejubelt zu werden oder so das erste Mal in Russland oder in Südostasien zu spielen. Das waren alles schon riesen Highlights, das möchte ich nicht missen. Und da hat sich auch jeder gerne feiern lassen und man hat hinterher noch die Sau rausgelassen und so. Das gehört schon alles mit dazu. Aber der Antrieb für das Ganze war jetzt nie dieses unbedingt Popstar sein wollen, sondern dieses Verlangen, dieses Bedürfnis, das du in dir trägst, irgendwelche Songs zu schreiben.
Komplizen, Podcast Nummer 5 zum Album Wir kriegen uns doch und wir kriegen uns doch. Peter Freudenthaler. Driving with the Brakes On aus Playing for Hope. Das war 2017, glaube ich. Time is running.
Erschreckend.
Aber auch eine Gemeinsamkeit, das gesellschaftliche Engagement. Da war Edo ja genauso engagiert wie du. Zwar immer unterschiedliche Anlässe, aber wenn es darum geht, was zu machen, dann seid ihr immer am Start. Dieses Playing for Hope war eine regelmäßige Serie, muss man vielleicht nochmal sagen, die wir gemacht haben, wo immer unterschiedliche Künstler waren, wobei es immer einen anderen Zweck gab. Auf jeden Fall finde ich dieses gesellschaftliche Engagement gut. Wie wichtig ist dir das als Künstler, nicht nur ein Sänger zu sein? Du hast vorhin schon gesagt, man könnte euch ja reduzieren auf ein One-Hit-Wonder. Das ist aber nicht so. Den Peter Freudenthaler kennt man auch als engagierten Menschen.
Ja, ich hätte auch gut Sozialarbeiter werden können. Hab da tatsächlich auch geliebäugelt früher mit dem Thema. Also weil mich ganz viele Dinge einfach bewegen und ich so viel Glück hatte im Leben mit allem. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich habe wundervolle Kinder, die alle gesund sind. Und mit meinem Beruf oder auch mit dem anderen als Klavierbauer, ich scheine echt ein Sonntagskind zu sein. Und deshalb gebe ich unglaublich gern auch was zurück. Es gibt so viele Dinge, die mich bewegen und so viel Schlimmes. Es geht ja genauso, was man in der Welt sieht. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass es ein paar Menschen ein bisschen besser geht oder vielleicht auch nur für einen Moment, dann mache ich das einfach gern, solange ich irgendwie die Zeit und die Energie dafür habe. Es ist natürlich schwer, weil wir in unserem Job natürlich sehr, sehr oft angefragt werden für irgendwelche Hilfsprojekte. Man kann nicht alles machen, weil man sich sonst auch irgendwie verliert. Also man muss dann schon so ganz fokussiert daran arbeiten, aber ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff.
Ich finde, das ist sogar eine Verpflichtung. Aus meiner Sicht finde ich, dass Künstler, die in der Öffentlichkeit stehen, auch eine Haltung zeigen müssen. Und ich finde es erschreckend, wie wenig junge Menschen das heute tun. Junge Künstler machen sehr wenig.
Ja, vor allem in Zeiten wie diesen, wo alles so herausfordernd ist. Also ich stehe morgens auf, gucke immer noch die Nachrichten. Ich weiß nicht, irgendwann höre ich mal auf damit und denke dann, es ist alles so absurd, was da gerade passiert. Und man muss sich da viel mehr einmischen, damit die anderen, die so laut sind und im Unrecht sind, nicht irgendwie alle die, sage ich mal, im Recht sind, so einschüchtern, dass die sich nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen.
Ich fand immer interessant, und da kommen wir wieder zum Edo zurück, weil es war mit Edo war es hochinteressant, fand ich, über Politik zu reden, weil er keine parteipolitische Haltung hatte, sondern zum Beispiel mir auch öfter, und ich finde mal, ich bin ein sehr informierter Mensch, auch nochmal neue Horizonte und neue Blickpunkte geöffnet hat.
Ich finde auch, er war sehr, sehr versiert in seinen Gedanken, und das ist jetzt eine Vokabel, die hat schweres Gewicht, aber er war echt so für mich so ein weiser Mensch, bei dem ich mir gerne Rat geholt hätte, wenn ich jetzt einen gebraucht hätte, sage ich mal. Das habe ich tatsächlich nicht getan, aber er hat so ganz sachte irgendwie einen anderen Betrachtungswinkel angeboten, dass man gewisse Dinge ja vielleicht auch mal so sehen kann, und das aber immer auf eine ganz elegante Art und Weise.
Du hast in dem anderen Gespräch, was wir geführt haben, hast du gesagt, er war Buddha-mäßig auf der Bühne.
Hab ich tatsächlich,
hast du tatsächlich ja, gesagt, das passt ja dann auch zu dem, was du jetzt sagst.
Ja, der hat eine unglaubliche Ruhe gehabt. Das war wie so ein, da war hier so der Kern, das Zentrum, und Allah bedient euch bei mir.
Hast du dir da was abgeguckt?
Ich kriege ja auch oft nachgesagt, dass ich irgendwie so eine Ruhe in mir habe. Das habe ich tatsächlich, liegt vielleicht an meiner Kindheit, liegt es in meiner Natur. Ich kann es ja nicht sagen, aber ich hatte schon ganz früh, auch in der Schule, wo nicht immer alles so gut lief, die Gabe, dass ich mir sagen konnte, so what, ich habe jetzt eine 6 in Mathe, was juckt mich das in 20 Jahren noch? Wahrscheinlich nichts mehr. Und dann war das abgehakt, und dann konnte ich solche Schicksalsschläge relativ schnell ganz gut wegstecken. Und da bin ich schon auch ganz froh, dass ich die Ruhe in mir trage. Aber auch nicht immer. Es gibt auch Momente, wo ich mal austick. Aber die gab es ja bei Edu auch.
Klar. Aber trotzdem, die Frage war, hast du dir was abgeguckt von ihm? Also konntest du noch was lernen?
Definitiv. Es gibt ja auch bei mir inzwischen die Situation, dass ich irgendwohin eingeladen werde wo dann junge Musiker da sind in der Band, wo ich dann das Gefühl habe, okay, die sagen, hey, Alter, Legende, guckt hier. Und dann, wo ich dann merke, die gucken mich dann schon so ein bisschen überhöht an, wie mir das ging vor 20, 30 Jahren bei anderen Musikern. Und da sage ich dann auch, wenn wir zusammen einen Song spielen, macht's zu eurem Song. Das habe ich so ein bisschen abgeguckt von Edo.
Oder Grivanek, du hast das Tributkonzert angesprochen. Mhm. Edo hat da, ich glaube, das war der Titel, ich habe den Blues nicht erfunden, gesungen. Ich fand eine fantastische Version, habe ich so noch nie gehört, aber ich finde ein super Zitat von Edo war, wir haben uns kurz kennengelernt, aber dafür werde ich lang an dich denken. Also auch die beiden waren sich irgendwie sehr ähnlich.
Das war ganz toll. Also die kannten sich ja vorher tatsächlich nicht, erst bei diesem Projekt, und hatten sich, glaube ich, auch gegenseitig nicht so geschätzt, bis sie sich kennengelernt haben. Ne? So hatte ich das damals mitgekriegt. Und das fand ich auch sehr, sehr bewegend. Ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung, das Zitat. Ich hatte irgendwie, habe es so abgespeichert mit, wir hatten uns lange nicht gekannt, dafür werde ich dich ewig nicht vergessen.
Also, wir schauen noch mal nach, sinngemäß.
Meine Beziehung zu Wolle war so, irgendwie haben wir es geschafft, uns 20 Jahre nicht zu begegnen, 25 oder kaum. Und dann habe ich ihn im letzten Sommer kennengelernt, hier in Stuttgart, und habe gedacht, Herrgott, sag, was für ein wunderbarer Mann das ist. Wie ein engagierter, wunderbarer Mann, der für sich, für andere Musiker, für jede Art von Humanität und Hilfe und Netzwerken stand. Und ich verneige mich vor ihm. Ich habe ihn nur kurz gekannt und werde ihn lang vermissen.
Das war, weiß ich noch, an dem Abend, als er das gesagt hat, das war sehr, 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 sehr berührend. Und Wolle war ja für uns auch so ein Ziehvater, der, da hat uns noch kein Schwein gekannt, kam der zu uns in Proberaum nach Hausen, weil er damals für die Sonntag aktuell, übrigens auch ein ähnlicher Typ, der auch seine Popularität für ganz viele gute Sachen eingesetzt hat, an Behindertenschulen unterrichtet, und der kam zu uns dann in den Proberaum. Wir waren alle furchtbar nervös, weil wir wussten, der große Wolle Grivanek kommt zu uns, und der war auch sofort das Eis gebrochen. Der hat uns auch gleich gesagt, hey, macht euch locker, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und
normaler Schwob.
Ja.
Ja, dann war es wahrscheinlich eine Seelenverwandtschaft, die sich da angebahnt hat zwischen Edo und Wolle. Wir zeigen den Song jetzt mal ganz kurz.
Bist du nicht da, geht's mir mies. Ich häng nur an der Strippe. Stundenlang wähl ich dich an, Baby. Bis zur letzten Kippe. Ich weiß nicht, wo du bist. Du hättest dich ruhig mal melden können, damit ich weiß, was los ist. Ich hab doch den Blues nicht erfunden. Was ist bloß los mit dir und mir? Ich hab doch den Blues nicht erfunden. Der kam erst mit dir. Die Fünf.
Komplizen, Podcast Nummer 5 mit Peter Freudenthaler zum Album, und wir kriegen uns doch. Das war jetzt genau dieser Song, den Blues nicht erfunden. Musikalisch wollte ich nochmal was ansprechen, er kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Also du bist eigentlich eher englisch geprägt, Edo ist eher AFN, amerikanischer Soul. Trotzdem hat es immer super gematcht mit euch. So.
Ja, also Edo war ja auch anderen Dingen aufgeschlossen, und das geht mir genauso, als wenn du jetzt sagst, eher englisch geprägt. Eigentlich bin ich so Hitparaden geprägt mit aus meiner Kindheit, saß ich immer Samstagabends vom Fernseher und habe die ganzen Schlagerstars damals gesehen. Also ich glaube, Herwig Mitteregger hat es auch mal gesagt, als er gefragt wurde, woher er die ganzen Melodien hat, hat er auch gemeint, er glaubt, dass das aus der Zeit kommt, wo er Hitparade geguckt hat. Da hat er wohl was mitgenommen davon. Und ich war schon immer ganz breit aufgestellt musikalisch. Also nicht nur das, was wir jetzt mit Fool's Garden machen, wobei, wenn man sich ein bisschen mehr mit unserem Oeuvre beschäftigt, dann sieht man auch da, dass es in ganz viele verschiedene Richtungen geht. Das finde ich auch total wichtig, dass man nicht irgendwie so schmalspurmäßig nur durch die Gegend geht. Es gibt so viele tolle, bunte Geschichten in dieser Welt, vor allem auch musikalisch. Und ob das jetzt Jazzrock ist oder Punk oder vielleicht hier auch mal ein Schlager, das war ja das Festival so schön bunt gemischt. Wir wurden ja auch im Vorfeld dann gefragt, was die Höhner kommen zu euch. Aber ich glaube, jeder, der die gesehen hat, hat gemerkt, die haben auch das Herz am richtigen Fleck, alle miteinander. Und wenn es so eine Aufgabe gibt, die, der ich mich gerne stellen will in diesem Leben weiterhin, dann ist es einfach, den Menschen zu zeigen, dass es nicht drauf ankommt, was man macht, sondern mit was man es macht, ne? mit dem Herz. Und dann ist es egal, ob jemand Schlager singt oder Volksmusik oder Pop oder Rock.
Hast du dir mal überlegt, wenn du so Hitparaden geprägt bist, Deutsch zu singen? Oder war das immer klar, dass das Englisch sein muss?
Das Lachen, das haben ein paar Leute, haben das immer. Ich wollte jetzt nicht Deutsch singen. Ich wollte jetzt auch keinen Schlager machen, weil es dann doch nicht mein Lieblingsgenre ist. Aber ich glaube, das könnte ich ganz gut. Aber
da hat Edo versucht, dich mal zu überzeugen, auch mal einen deutschen Song
Deutsch
zu machen?
Zu singen. Nee, hat er nicht.
Das wäre mal spannend. Oder bist du vielleicht mal auf die Idee gekommen durch Edo, weil es ja auch ein ganz besonderer Umgang mit dieser deutschen Sprache. Vielleicht das doch mal zu versuchen?
Ich habe früher mit anderen Bands auch Deutsch gesungen. Wir haben früher so mittelalterliche Lyrik vertont. Und was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus, Krämerschmerzen, ein Wald des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit. Ein längst verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen, bla bla. So Zeug haben wir da vertont. Und das hat mir schon auch immer Spaß gemacht. Aber so mit Fool's Garden war irgendwie von vornherein klar. Das ist so, wie du auch schon gesagt hast, so britisch angehaucht. Und da passt einfach der Sound der englischen Sprache am besten dazu, finde ich. Da wurde man am Anfang ja auch dafür bestraft, weil niemand was von uns wissen wollte. So plattenfirmentechnisch ist immer deutsche Band mit englischen Texten, das braucht ja niemand. Und dann war es auf einmal erfolgreich und haben sie tatsächlich in Pforzheim bei der Zeitung angerufen und gefragt, ob es noch irgendwelche Bands dieser Art gäbe, die es auf Englisch singen. Was einem da wieder zeigt, mach dein Ding und kümmere dich nicht drum, was irgendjemand sagt. Und wenn es der liebe Gott gut mit er meint, dann wird es schon sein Weg gehen.
Wir hatten im letzten Podcast, da hatten wir Hubert Vancho hier, der erzählt hat, wie schwierig es war damals, englische Musik aus Deutschland international zu verkaufen. Entweder gab es den Exotenstatus, oder hat das erzählt bei den Scorpions, oder es gab so, man hat immer gehört, man kommt aus Deutschland. Das war bei euch irgendwie anders. Ich habe zum Beispiel, muss ich gestehen, als ich den Song das erste Mal gehört habe, nicht gedacht, dass das eine deutsche Band ist. Das ist ja auch eine Verbindung zu Edo, so erfrischend undeutsch zu produzieren. Also da muss man ja ganz viele Scheren im Kopf wegmachen, oder? Weil die Deutschen haben so eine ganz spezielle, manchmal sehr holzige Art. Das stelle ich weder bei euch fest noch beim Edo. Das ist alles so fließend.
Ja, das hört sich jetzt blöd an, und eingebildet, wenn ich sage, ich glaube, das hat was mit der Authentizität zu tun, dass man einfach bei sich bleibt und sich nicht beirren lässt durch irgendwas. Und besonders einfach geht es natürlich, wenn du noch keiner Erwartungshaltung ausgesetzt bist. Kleines Beispiel aus dem Song Lemon Tree. Als mir diese Linie einfiel mit Lemon Tree, da dachte ich im ersten Moment schon auch, macht überhaupt keinen Sinn, aber klingt gut. Kennt uns ja eh niemand, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Das war der Grund, warum der Song nachher Lemon Tree hieß. Natürlich habe ich dann irgendwelche Erklärungen gefunden, beziehungsweise den Text dann auch so in die Richtung gedreht, dass es dann doch ein bisschen Sinn gab, aber im ersten Moment gab es keinen. Und auch so Sachen wie das Dab, da da di da da di da, das war im Prinzip ein Verlegenheitsvers, weil es keinen Text gab, habe ich halt Dab, 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 di da gesungen. Und mit diesen ganzen kleinen Elementen ist der Song einfach authentisch geblieben und ganz dicht an seinem Kern. Und ich glaube, das hat ihn so erfolgreich gemacht.
Wie bei vielen Edo-Songs. Hätte man da irgendwie den Producer-Stift angesetzt, wäre es ein ganz anderer Song. Wahrscheinlich hätte auch bei Lemon Tree der Producer noch gesagt, sing da mal was und mach das mal anders.
Wahrscheinlich, ja. Viel zu langes Intro und können wir die Pizzicatos nicht ersetzen mit nimm doch nicht das Glasklirren, sondern irgendwie eine Hi-Hat oder keine Ahnung, was irgendjemand gemacht hat. Aber da waren wir einfach so unbeirrt. Und ich glaube, so frei, wie wir damals waren, waren wir hinterher nie mehr. Wir haben es schon immer wieder versucht, uns nicht zu arg beirren zu lassen und wirklich unseren Bogen nach wie vor breit aufzustellen. Aber so diese Jungfräulichkeit, die verliert man natürlich durch sowas.
Viele sagen, dass beim Edo es nicht so richtig für den Olymp gereicht hat. Eben genau deshalb, weil er sich nicht hat reinreden lassen. Es gab sogar Leute, die uns gesagt haben, wenn der mal mit einem anderen Producer gearbeitet hätte, dann wäre der ein Star.
Hätte Fahrradkette.
Ah, ja.
Für mich hat es bei ihm auf den Olymp gereicht. Also ist ja immer die Frage, was will man denn? Was will man denn eigentlich?
Und ich sage, der andere Producer hätte es kaputt gemacht, weil er nämlich diese Authentizität gestohlen hätte.
Und die Frage ist halt, was hätte es mit Edo gemacht, wenn er jetzt so ein richtig großer deutscher Popstar geworden wäre? Ich kann ja nur, was ich aussagen kann, ist, man wird ja durch den Erfolg nicht kein glücklicherer Mensch. Und wenn ich die ganzen Großen angucke, die alle so gestrandet sind und kaputt gegangen sind dran, Elvis Presley, Kurt Cobain, Whitney Houston, so viele wirklich großartige Künstler, aber ganz tragische Existenzen, die sowas wie da vorne in der Küche, wo man zusammensitzt, Brezeln isst, Kaffee trinkt, raucht oder beraucht wird.
Ja, es ist ja schwierig. Kennst du das Buch von Udo, Hinter all den Postern? Das ist ein uraltes Buch, wo es genau um diesen Konflikt geht. Sehen Sie nie sein echtes Gesicht. Mhm. Und ich glaube, dass Edo zum Beispiel jemand war, der hat sein echtes Gesicht bewahrt.
Glaube ich auch. Und der hat auch zu schätzen gewusst, die wirklich wichtigen Momente, dass man zusammensitzt mit Freunden, dass man einen Wein gemeinsam trinkt, dass man das Leben einfach genießt. Auch Familie, Freunde, spazieren gehen draußen. Und das gehört ja alles mit dazu. Aber die Vorstellung, man ist nur noch getrieben. Und das haben wir ja tatsächlich dann auch mal anderthalb, zwei Jahre lang erlebt. Ich war da nicht glücklicher. Es hat mich eher unzufrieden gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Weil man so abgehoben ist dann oder so abgeschottet?
Weil es dich so entfernt von den anderen wichtigen Dingen. Da ist ja gar keine Zeit mehr dazu da, dass man mal in Ruhe spazieren läuft. Oder war bei mir dann auch tatsächlich so, meine Tochter war frisch geboren, dann loszuziehen und ständig erkannt zu werden. Das hat sich dann genauso schnell wieder verflüchtigt, wie es gekommen war. Aber das war eine Phase, die fand ich nicht so toll. Auch wenn ich viele Dinge genossen habe, es war schon toll, aber ich hätte das tatsächlich nicht mein ganzes Leben haben wollen.
Ich kenne Künstler, nenne keine Namen, aber kennst du auch, die genau dann, als sie den Major-Deal hatten und eine erfolgreiche Platte hatten, in der Top 10 genau das Gegenteil gemacht haben, nämlich noch eine Instrumentalplatte nachzulegen und dann wieder was Kleines zu machen. Weil man eben kein Popstar sein wollte, weil man dann auch eine Menge Kreativität verliert. Das war die Begründung. Dann kenne ich wiederum auch noch einen anderen Fall. Der hatte irgendwann keine Lust mehr zu schreiben, genau aus dem Grunde, weil man nur noch angehimmelt wurde. Ich glaube, hier ist das Geheimnis der Kreativität diese Familiarität gewesen, von der du gerade erzählt hast.
Also hinter all dem steht ja, dass man was schaffen möchte. Im Prinzip ist es egal, ob du in deinem Garten ein Beet anlegst oder einen Rasen mähst oder einen Busch schneidest oder einen Stuhl baust. Am Ende des Tages guckt man auf irgendwas zurück, was es vorher noch nicht gab, was man gemacht hat. Und beim Songschreiben ist es so ähnlich. Und wenn du da irgendwas in dir trägst, was raus muss und du setzt dich hin, einen Tag oder vielleicht auch zwei, bei Texten dauert es meistens noch länger und am Schluss ist es dann da, was vorher nicht da war. Das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl und alles andere ist so Beiwerk, mit dem man dann umgehen muss. Und wenn man das gemeinsam mit anderen Leuten macht und gemeinsam irgendwelche Tagebucheinträge schafft, auf die man irgendwann zurückblickt, ist es umso schöner, wenn man sich so eingebunden fühlen kann in dieser Welt.
Jeder Gast kriegt von uns die Frage gestellt, was der Lieblingssong ist von Edo Zanke. Hast du einen? Oder manche haben gesagt, ich kann gar keinen sagen.
Also ich habe jetzt speziell auf dem Album habe ich mir zwei Songs ganz besonders zu Gemüte geführt. Das war Dein roter Mund, was ich echt ein total schönes Lied finde. Und
mit einer persönlichen Erfahrung dahinter. Ich habe in einem Podcast meine erzählt, das ist der Lieblingssong von so vielen Männern. Und ich glaube, Umbo hat das gesagt, das Tolle an dem Song ist.
Dein roter Mund auch.
Dein roter Mund. Das Tolle an dem Song ist, dass man merkt, mit welcher Würde jemand aus einer Beziehung aussteigt dort.
Ja, sogar eine Gänsehaut. Mir fällt es total schwer, Songs zu beschreiben. Das ist ähnlich wie mit einem Bild. Ich höre ein Lied und das trifft mich, das berührt mich. Das ist bei dem Song einfach der Fall. Da scheint so eine direkte Verbindung zu geben, direkt hier rein.
Ins Herz, das stimmt, ja. Das stimmt. Was glaubst du denn, ist Edos Einfluss auf deutsche Songwriter?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich weiß jetzt natürlich Bescheid über viele Musiker, die sich hier die Klinke in die Hand geben. Und da bilde ich mir schon ein, dass die alle von diesem Spirit ein Stück weit, die einen mehr, die anderen weniger, geprägt sind. Sei das ein Lace, sei das ein Xavier.
Wie man übrigens, falls es hier Nebengeräusche gibt, hört, das Schlagzeug kam von der Probe von Leif Eltin, mal ganz kurz.
Dieses Studio und die Menschen, die hier arbeiten, allen voran, Edo und Wilco, das hat schon eine unglaubliche Strahlkraft gehabt in viele musikalische Herzen und darüber hinaus dann auch in die es rezipiert haben anschließend.
Also er hat sein Pflänzchen hinterlassen.
Definitiv. Und ich meine, so hätte ich jetzt fast vergessen, die Joy Fleming, die ich dann auch hier kennenlernen durfte, oder die Kay Gant und die ganzen Musiker, die hier sind, sei es ein Ralf Gustke oder hier ein Florian Sitzmann und, da schwingt schon bei allen was mit.
Abschließend nochmal zu euch. Was macht ihr gerade? Pause oder? Das letzte Album ist von 2021?
Ja, nee, wir sind tatsächlich am neuen Songs schreiben gerade, sind am Vorbereiten für eine Veröffentlichung von diesem Erfolgsalbum Dish of the Day aus dem Jahr 96, das beziehungsweise 95, aber es war dann in der Pole Position, auf der Pole Position in den Charts, Frühjahr 96, und da wird mit der BMG im nächsten Jahr dieses Jahr noch eine Veröffentlichung auf Vinyl geben mit so einem schönen Package dazu, hat man uns zumindest versprochen. Ich hoffe, es findet auch statt. Und dann werden wir im Frühjahr nächstes Jahr eine Dish of the Day Tour 2 spielen und sind da gerade am gucken, dass wir ein paar Locations buchen.
Aber finde ich super, dass ihr noch sowas Hochwertiges macht. Das ist ja auch bei unserer Tribute Collection so. In eurem Fall, das waren schöne Booklets. Ist ein ausgestorbenes Genre, solche tolle Sachen zu machen. Leider. Peter, vielen Dank.
Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Hat Spaß gemacht. Ja, und wir haben mit einem Song auf, auch von dieser Platte. Und wir kriegen uns doch. Money, Money, da hilft nur Geld. Auch den hast du dir ausgesucht. Warum?
Weil er unglaubliche Energie hat, dieser Song. Der geht vom ersten Moment an. Ich finde ihn ganz, ganz großartig. Und ich kannte den nicht. Er hat mich aber auch gleich gepackt. Und ich finde, das singt Edo auch großartig, so wie er sich da so nach oben schraubt. Und
okay.
Dann schön energiegeladen.
Wunderbar. Peter, vielen Dank.
Ich danke dir.
Hat mir viel Spaß gemacht. Und viel Glück mit dem dann neuen Album und der Tour und allem, was ihr vorhabt. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Danke. Gerne wieder.
Das war Komplizen, schon die 5. Ausgabe zum Album, und wir kriegen uns doch. Und hier ist Money Money.
Wenn du willst, wird dein Haus da raus oder weißes Pulver und heiße Frau. Du fliegst hoch bis aufs Dach der Welt und man sagt dafür, dass du nicht runterfällst, da hilft Geld. Da hilft Geld, oh, Money, 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 Money. Es ist gut gegen Einsamkeit, denn es hebt enorm deine Männlichkeit. Deine Feinde sind kalt gestellt, du hast jetzt nur noch Freunde auf dieser Welt. Da hilft Geld, da hilft Geld, oh. Money, 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 money